SWR 2 am Samstagnachmittag. 3, 2, 1. Also da zähle ich jetzt nicht einfach rückwärts, wie Sie vielleicht vermuten könnten. 3, 2, 1, damit ist das Jahr 321 nach Christus gemeint, in dem Kaiser Konstantin ein Dekret erlässt, mit dem Juden in den Stadtrat gewählt werden dürfen. Es ist die erste bekannte Verfügung, in dem jüdisches Leben erwähnt wird, die erste Quelle über eine Koexistenz verschiedener Religionen. 1700 Jahre später erinnern wir heute daran und feiern in einem Jubiläumsjahr auch, was dieses Miteinander an Reichtum und Zugewinn in den Kulturen gebracht hat. Denn trotz Verfolgung, Ghetto, Exil und Holocaust haben ja viele gute Dinge auch ihren Weg in die Kulturen gefunden und auch viele Begriffe ihren Weg, zum Beispiel vom Jiddischen ins Deutsche. Darunter vermutlich, allerdings ist es nicht ganz gesichert, auch der Begriff Ramsch. Unser Wort der Woche, das Professor Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, mitgebracht hat. Grüß Sie, Frau Professor Richter.
Guten Tag, Frau Arning.
Frau Richter, haben Sie ja vielleicht bei Ihrem letzten Einkauf mit Ramsch zu tun gehabt oder warum haben Sie dieses Wort heute mitgebracht?
Ach, ich habe immer viel mit Ramsch zu tun. Wenn man so im Buchgeschäft unterwegs ist, dann fragt man sich, welche Bücher werden denn überleben und welche gehen zurück zum Verlag? Welche werden denn als Remittenten verramscht? Es gibt das ja auch als Verb. Ramsch ist eigentlich ein ganz fantastischer Begriff und einer, der vielleicht sogar zu Unrecht ganz negativ konnotiert ist. Ramsch ist ja auch was Reizvolles, was wird abgelegt und so weiter. Aber natürlich für die Autoren ist nicht schön, wenn ihre Bücher verramscht werden. Das heißt, sie bekommen kein Geld mehr und so weiter.
Und das heißt ja auch nicht, dass dieses Buch schlecht ist. Es ist nur leider nicht verkauft worden.
Nun würde der Begriff Ramsch eigentlich nahelegen, dass es nichts taugt.
Genau.
Dass das etwa Trödel ist und dergleichen, dass da nichts drinsteht, dass es nicht schön ist, dass
nicht hochwertig.
Es nicht hochwertig genug war, dass es sein Publikum nicht gefunden hat. Eigentlich ein schöner Begriff für einen traurigen Umstand.
Komischerweise, es hat wirklich auch so was Lautmalerisches, ne? So
dieses was sehr Lautmalerisches.
Ja. Von Rums, Ramsch.
Eigentlich klingt das sehr kräftig. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass dieser Ramsch einfach abtransportiert wird. Nicht im Buchhandel, der Buchhandel kauft auf Kommission, die Dinge gehen zurück in den Verlag. Ja, und dann werden sie irgendwann vielleicht noch mal ein bisschen vorgehalten und dann aber doch eingestampft. Man kann als Autor die Bücher dann erwerben irgendwann oder bekommt sie auch einfach nur geschickt.
Hat das eigentlich eine ähnliche Bedeutung wie Nippes?
Ja, ich glaube schon. Nippes würde ja heißen, ja, insofern, wenn man sagt wertlos, wertlose Ware, die man ins Regal stellt, irgendwelcher alter Tand von Vasen, Ohrringen und so weiter. Aber das sammelt man tatsächlich. Ramsch
sammelt man nicht.
Würde man nicht sammeln.
Genau. Wie ist das überhaupt? Also das Jiddische ist ja eigentlich eher eine Alltagssprache, die auch sehr robust ist, sage ich jetzt mal, anders als das Hebräische. Das ist dann eher schon nur die Schriftsprache der Rabbiner, oder?
Ursprünglich jedenfalls gewesen. Also bis ins 20., 21. Jahrhundert, bis zur Gründung des Staates Israel natürlich eigentlich. Und es hat sich aber vielleicht zunehmend gerade durch die Literatur auch gewandelt. Während das Jiddische die Umgangssprache war, eine Mischung aus Polnisch, Mittelhochdeutsch, jeweiligen Versatzstücken, dem Rottwelschen. Das also die Umgangssprache war, die man nicht schriftlich niederlegte, war das Hebräische eben den Heiligen Schriften reserviert, der Tora, den Rabbinern, den Gelehrten. Und das änderte sich eben mit der Gründung des Staates Israel, der eine Sprache brauchte. Und da taugte das Jiddische nicht hinlänglich, sondern da hat man eben das Hebräische tatsächlich gewählt. Und in der Literatur ist das ein hochinteressanter Prozess. Wir haben durchaus dann doch Texte auf Jiddisch seit der frühen Neuzeit, aber auch bald Hebräisch. Alle weltlichen Texte zunächst wurden ins Jiddische übertragen und dann ins Hebräische. Die Juden hatten ja so gesehen zunächst so gut wie keine eigene Literatur, die entstand zunächst als eine Literatur aus anderen Nationalliteraturen. Ich mag den Begriff nicht, aber in dem Fall ist es vielleicht nützlich, ihn zu gebrauchen. Und so hat sich die Literatur in der hebräischen und jiddischen Sprache entwickelt als eine Übersetzungsliteratur. Was hat man übersetzt? Texte wie Lessings Nathan, die für die Haskalah, die Aufklärung der Juden standen, die hat man ins Hebräische übersetzt, ins Jiddische übersetzt. Und bald schon gibt sich beides die Hand und mischt sich im 19. Jahrhundert auch schon. Aber tatsächlich die weitere Verbreitung findet erst später statt.
Das Jiddische als Teil der Literaturwelt findet man, da kennen ja viele den polnisch-amerikanischen Autor Isaac Singer. Der hat ja seine Erzählungen auf Jiddisch geschrieben und als er den Nobelpreis bekommen hat, hat er sich ja sogar auch in seiner Dankesrede auf Jiddisch bedankt sozusagen. Wie sieht das mit dem Jiddischen in der deutschen Literatur aus?
In der deutschen Literatur gibt es das auch. Es gibt auch natürlich Experten dafür in dieser Form. Allerdings in Deutschland, auch durch natürlich die NS-Geschichte, ist die Verbindung zunächst schwieriger gewesen. Wenn man zurückblickt auf die Prager deutschen Autoren, meistens Juden, Kafka starb früh und andere mussten emigrieren. Arnold Zweig, Stefan Zweig, Else Lasker-Schüler und so fort. Und all diese Autoren waren mit dem Jiddischen sicherlich vertraut, schrieben aber dezidiert Deutsch. Man kann nun spekulieren, warum eigentlich. Also wollte man sich assimilieren, das ausdrücklich deutlich machen. Kafka hatte eine ambivalente Beziehung zum Judentum. Lasker-Schüler hingegen schrieb ein Buch, das nannte sie Hebräerland und war umso enthusiastischer in der Entwicklung eines fiktiven Hebräerlandes, das auch sprachlich natürlich sich abgrenzen sollte von der deutschen Gegenwartssprache. Das sind Geschichten, die gerade im deutschsprachigen Bereich sehr stark geprägt sind durch die Exil- und NS-Bezüge und damit sehr viel gespaltener als etwa in den USA, wo es in der Tat sehr früh eine Community gab, eine Gruppe gab von Autoren, die ausdrücklich auch jiddische Begriffe in die Literatur hat einfließen lassen. Isaac Bashevis Singer gehört als einer der ersten dazu. Saul Bellow ist der nächste, sozusagen die nächste Generation. Philip Roth danach. In ihren Texten findet man quasi wie kleine Signale immer wieder jiddische Begriffe. Ein Hauptbegriff, der bei allen auftaucht, ist der Begriff Mensch. Für die Amerikaner ungewöhnlich. Man würde ihn mit dem deutschen Amerika nicht verbinden, sondern tatsächlich mit dem jiddischen.
Interessant. Und umgekehrt, glaube ich, ist es aber auch so, dass durchaus deutsche Klassiker ins Jiddische übersetzt wurden auch. Diesen Weg hat es wohl auch gegeben.
Den hat es auch gegeben, eben im 19. Jahrhundert, durch die Haskalah, die sogenannte jüdische Aufklärung, die sich parallel zur deutschen entwickelte. Moses Mendelssohn war einer der Hauptautoren, der da zu nennen ist. Und dann gab es eine ganze Fülle von Übersetzern, die sich deutschsprachige Literatur angeeignet haben vor dem Hintergrund der jüdischen Tradition. Etwa Goethes Faust wurde übersetzt ins Jiddische, ins Hebräische. Und es gibt eine berühmte Übersetzung, wo der Faust in eins gesetzt wird mit einer Art Priester- oder Apostelfigur aus der jüdischen Tradition, Ben Abuja. Und man kann oft nicht unterscheiden, geht es jetzt noch um Faust oder geht es um eine ganz andere Figur?
Und Thomas Manns Zauberberg ist auch ins Jiddische übersetzt worden. Und das ist alles definitiv kein Ramsch. Ramsch heute unser Wort der Woche, mitgebracht von Sandra Richter, Direktorin des Marbacher Literaturarchivs. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Frau Arning.